Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Hebräer 13 in den Versen 1 bis 6. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, die Lutherbibel gibt diesem letzten Kapitel des Hebräerbriefs, woraus wir 6 Verse gehört haben, die Überschrift Abschließende Ermahnungen. Jetzt am Ende dieses langen Briefes fasst der Schreiber noch einmal alles zusammen, was er den Christen, an die er schreibt, mit auf den Weg geben möchte. Verschiedene Stichworte fallen in diesem kurzen Text. Stichworte wie Gastfreundschaft, Gefangene, Misshandelte, Ehe, Geld. Scheinbar unverbunden stehen diese Stichworte nebeneinander. Doch bei genauerem Hinsehen wird man feststellen, dass es doch etwas Verbindendes zwischen diesen Stichworten gibt. Und das Verbindende ist das, was gleich im ersten Vers genannt wurde, nämlich die geschwisterliche Liebe. Das, was der Hebräerbrief am Ende seinen Lesern mit auf den Weg gibt, ist ein Aufruf zur Liebe. Diese Liebe soll sich entfalten im Blick auf Fremde, Gefangene, Misshandelte, Ehepartner und auch im Blick auf das Geld. Den Stichworten entsprechend möchte ich in 4 Überschriften über diesen Text und diese Aufforderungen nachdenken. Das erste, die Liebe erweist sich im Blick auf Fremde. Als der uns unbekannte Verfasser des Hebräerbriefs seinen Brief schrieb, hatte er natürlich nicht unsere heutige Situation vor Augen. Der Hebräerbrief wusste natürlich nichts von Millionen von Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror. Das, was er vor Augen hatte, das waren durchreisende Christen, die in den Gemeinden vor Ort Aufnahme und Gastfreundschaft finden sollten. Für ihn war es ein Gebot der Liebe, diese fremden Christen aufzunehmen. Doch selbst dann, wenn man diesen Vers wie viele andere Verse der Bibel nicht eins zu eins übertragen und auf die heutige Situation anwenden kann, so gibt es hinter diesem Vers doch etwas ganz Grundsätzliches. Und das Grundsätzliche dahinter ist das Gebot der Gastfreundschaft, das im ganzen alten Orient in Gültigkeit war. Im Alten Testament werden gleich zwei Geschichten hintereinander wegerzählt, in denen die Gastfreundschaft das bestimmende Thema ist. Als Abraham eines Tages unter seinem Zelt sitzt, kommen drei fremde Männer des Weges. Abraham nötigt sie, seine Gäste zu sein. Ihre Füße werden gewaschen und sie werden mit Essen und Trinken versorgt. Im Laufe der Geschichte wird dann deutlich, dass diese drei Männer Engel Gottes, Boten Gottes sind. Und als die drei Männer dann schließlich weiterreisen, schließt sich die zweite Freundschaft, die zweite Geschichte zum Thema Gastfreundschaft an. Sie treffen in Sodom auf Lot und seine Familie. Und Lot wendet ebenfalls, genau wie Abraham, das Gebot der Gastfreundschaft an. Er versorgt sie mit Essen und Trinken und nötigt sie, in sein Haus zu kommen. Gleich zwei bedeutende Geschichten drehen sich im ersten Buch Mose um das Thema Gastfreundschaft. Daran wird deutlich, wie hoch dieses Gebot im Alten Testament angesetzt wird. Auch wenn wir heute nicht mehr in der Sonnenhitze am Eingang unserer Zelte sitzen und auf Fremde warten, so hat die Bibel uns dennoch auch in einer veränderten Situation ganz viel zum Thema Gastfreundschaft zu sagen. Gerade das Waschen der Füße ist nicht nur praktische Notwendigkeit, das sicher auch, aber es ist zugleich auch ein Ausdruck der Wertschätzung von Menschen. Der Fremde zur Zeit der Bibel ist eben nicht geduldetes Übel, sondern jemand, der auf besondere Weise geehrt und gewertschätzt wurde. Der Gastgeber sah den Fremden wie ein Mitglied der eigenen Familie an. Davon sind wir heute weit entfernt. Als ich vor 4 Jahren in diese Gemeinde kam, da war die Flüchtlingskrise fast auf ihrem Höhepunkt. Damals sah man tagtäglich zerbombte Städte und die Not des Krieges im Fernsehen. Die Menschen in Deutschland fühlten mit dem Leid der Geflüchteten mit. Und die Älteren wurden an ihre eigene Flucht aus dem Osten im Zweiten Weltkrieg erinnert und konnten sich so gut in die Situation der heute Flüchtenden hineinversetzen. Eine Kultur der Gastfreundschaft ist in unserem ganzen Land damals entstanden. Jetzt, 4 Jahre später, hat sich die Situation dramatisch verändert. Nach einer einzigen aus dem Ruder gelaufenen Kölner Silvesternacht, nach einigen wenigen schlimmen, aber doch wenigen terroristischen Anschlägen und vereinzelten Straftaten durch Flüchtlinge, ist die Stimmung total gekippt. Mitgefühl ist inzwischen der Angst gewichen. Die Worte Flüchtlinge und Terrorist, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, sind dennoch ganz dicht zusammengerückt. Jetzt heute, 4 Jahre danach, geht es nicht mehr um Mitgefühl, sondern um Sicherheit. nicht um die Sicherheit von Flüchtlingen, sondern um unsere. Die Politik überbietet sich darin, Wege zu finden, um die Flüchtenden von uns fernzuhalten. Norbert Blüm hat wohl recht, wenn er sagt, wenn 500 Millionen Europäer keine 5 Millionen oder mehr verzweifelte Flüchtlinge aufnehmen können, dann schließen wir am besten den Laden Europa wegen moralischer Insolvenz. Liebe Gemeinde, auch wenn die Stimmung in der Gesellschaft inzwischen gekippt ist, so bleibt für uns als Christen doch der Auftrag bestehen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es uns so: gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn Gastfreundschaft ist ein Ausdruck der Liebe Jesu zu den Menschen, ist Ausdruck der Liebe, die zu allen Zeiten unser Auftrag ist. Der zweite Punkt, die Liebe erweist sich im Blick auf Mitgefühl mit den Leidenden. Auch wenn im dritten Vers unseres Textes das Wort Mitgefühl nicht vorkommt, so ist es dennoch gemeint und umschrieben. Die Christen werden da nämlich aufgefordert, sich in die Not von gefangenen und misshandelten Menschen hineinzuversetzen. In den letzten Tagen haben weltweit Millionen von Menschen mit den 12 Jugendlichen mitgefühlt, die in Thailand in einer Höhle gefangen gewesen sind. Dieses Mitgefühl entstand vielleicht dadurch, dass viele Eltern sich vorgestellt haben, ihre eigenen Kinder könnten in solch eine Situation gekommen sein. Als Eltern fiebert man ganz automatisch mit. Merkwürdig ist nur, dass wir Menschen, wir unsere Gesellschaft, dieses Mitgefühl für andere Leidende nicht aufbringen oder nicht mehr aufbringen. Dass die in die Tausenden gehenden Zahlen von ertrunkenen Menschen auf dem Mittelmeer uns nicht rühren oder nicht in dem Maße. Der dritte Vers aus unserem Text aber fordert uns auf, uns auch in Situationen hineinzuversetzen, die mit unserer eigenen Lebenssituation weniger zu tun haben. Gefangene und Misshandelte werden hier genannt. Als Christen sind wir herausgefordert, uns in die Situation inhaftierter Journalisten in der Türkei und anderer Länder hineinzuversetzen, das Unrecht mit ihnen mitzufühlen. Denn unser Mitgefühl führt zum Gebet und Gebet führt zu tätiger Liebe. Darum ist mir gerade das Montagsgebet nach wie vor ein Anliegen, weil hier in der Fürbitte Menschen in den Blick genommen werden, die sonst kaum Beachtung finden. Der dritte Punkt. Die Liebe erweist sich im Blick auf die Ehe. Die Verse 4 und 5 wenden sich abschließend der Liebe im persönlichen Leben zu. Denn wer im gesellschaftlichen Bereich zu Liebe und Mitgefühl fähig ist, der wird dieselben Maßstäbe auch im persönlichen, im privaten Leben anwenden. Wir sind da nicht teilbar. Wir sind ein und derselbe Mensch. Beides gehört zusammen, die Liebe zum fernen Nächsten und die Liebe zum nahen Nächsten. so kann die Ehe eines Christen Prüfstein dafür sein, ob die Liebe Christi sein Leben bestimmt. Der vierte und letzte Punkt. Die Liebe erweist sich im Blick auf unseren Umgang mit Geld. Um es gleich direkt zu sagen, Geld ist nicht unwichtig. Wer so tut, als bedeute Geld ihm gar nichts, steht in der Gefahr zu heucheln. Geld und Einkommen sind Menschenrechte. Jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, für seine Arbeit entlohnt zu werden. Und doch müssen wir aufpassen, dass wir unser Herz nicht an das Geld, an unseren Besitz hängen. Wer von Gott reich beschenkt ist, der kann auch freigebig mit Geld umgehen. Von dem Lüdenscheider Pfarrer Paul Deimpenbeck beispielsweise wird erzählt, dass er jedem, mit dem er sprach, am Ende des Gesprächs mal eben 5 Mark zugesteckt hat, um ihm eine Freude zu machen. Wie weit das jetzt tatsächlich realisierbar und nachahmenswert ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber dieses Beispiel zeigt mir, dass Christen nicht Sklaven ihres Geldes und ihres Besitzes sein müssen. Liebe Gemeinde, wer das alles tut, was der Hebräerbrief in seinem Schlusskapitel fordert, wird durch das, was er tut, natürlich nicht zum Christen. Wir sind längst Christen geworden, weil Christus uns seine Liebe schenkt und wir diese Liebe hineingelassen haben in unser Leben. Dass wir also Christen sind, verdanken wir nicht unseren Werken, unserer Leistung, sondern ihm selbst. Aber wer von der Liebe Christi beschenkt wurde, der gibt diese Liebe auch weiter an andere. Darum lasst uns seine Liebe weitergeben, auch an Fremde, an die Gefangenen und Misshandelten, an die Menschen, die uns nahe sind, an die Mitglieder der eigenen Familie und an die Armen, die unsere Zuwendung brauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.